Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. O-Ton, der Podcast von der Bank Wir.
Der heutige O-Ton-Podcast mit Patrick Ellig. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, danke schön vielmals. Schön, dort zu sein.
Die schwierigste Aufgabe oder die schwierigste Frage, gerade am Anfang, kannst du mit einfachen Worten, leicht verständlich und in der nötigen Kürze erklären, um was es bei Cargo Souterrain geht?
Also, werden wir gerade sehen. Cargo Souterrain tut Güter transportieren. Es ist ein Logistiksystem, das ist etwas relativ Abstraktes, aber es sorgt letztlich dafür, dass, wenn du etwas bestellst, ein Päckchen bestellst, wo du morgen am Morgen früh willst haben, dann hilft Cargo Souterrain bei dem, weil da ist hinten dran ein recht komplexes System, wo wir uns an den Start bringen, damit eben die Sachen auch ankommen, die wir wollen.
Und legitimisieren noch ganz kurz, warum du da bist und über Cargo Souterrain erzählst. Du bist eben der, der über Cargo Souterrain erzählt.
Ich erzähle gerne und viel und schon lange über Cargo Souterrain als Mediensprecher von der Firma. Ja.
Und Cargo Souterrain, du hast gesagt, ich als Privatperson kann einfach leichter, zeitgerechter, schneller zu meinen Päckchen kommen. Das kann ich ja heute schon.
Ja, aber man darf nicht vergessen, hinten dran ist immer eine riesige komplexe Maschinerie und heutzutage sind das sehr oft auch Lastwagen, die auf der Strasse fahren und Güter liefern und die Strassen sind verstopft und es wird immer wie schwieriger, dem auch gerecht zu werden. Man kann nicht einfach beliebig immer Strassen ausbauen und noch mehr Kapazitäten schaffen, dass man noch mehr transportieren kann. Das hat einfach eine Grenze. Also oberirdisch hat es auf jeden Fall eine Grenze. Und wir gehen mit einem grossen Teil vom Transportsystem gehen wir in den Untergrund. Und das ist, man kann sagen, es ist eine Revolution im Güter. Verkehr, das ist mal in der NZZ so gestanden.
Das ist meine nächste Frage. Steht da eine Revolution im Güterverkehr? Das wäre die Überleitung zum Thema die Medien jubeln über Cargo Souterrain. Düster Eindruck, das Subjektive, dass es so in der ganz breiten Bevölkerung noch nicht so recht angekommen ist, was da grossartig entsteht?
Also es ist sicher noch schwierig zu vermitteln, was wir machen, weil es ist ja per se nicht wahnsinnig spannend. Wir graben Löcher, wir machen Tunnels, wir setzen dort technische Systeme in die Tunnels. Also klar, für technikaffine Leute ist das toll und begeisternd, aber als normaler Mensch in der Schweiz habe ich auch nicht so viel Grund, mich mit dem zu befassen. Und ja, die näher anschauen, die Fachleute sind, die auch die Techniker sind, die sich für so Sachen können begeistern können, die sehen das auch, die sind fasziniert von dem. Aber im Grunde genommen ist bei der Logistik ist wie mit dem Schiedsrichter im Fußball. Es ist eigentlich dann gut, wenn du sie gar nicht wahrnimmst und wenn sie dir nie in Quere kommt, zum Beispiel auf der Strasse.
Wie kommt man auf so eine Idee jetzt? Der Güterverkehr, du hast es vorher schon gesagt, das ist der Druck, dass eben die Strassen oder auch andere Transportwege zunehmend verstopfen, weil man einfach alles wie mehr, also Corona hat da sicher auch noch dazu beigetragen, dass man sich noch mehr Sachen lässt schicken. Wie kommt man auf die Idee, das Ganze einfach jetzt unter die Erde zu versenken und das positiv gemeint?
Also, da sind verschiedene Leute zusammengesessen am Anfang. Das ist jetzt etwas über 10 Jahre her, wo man eigentlich zusammengeguckt ist und das hat angefangen zu konkretisieren. Und das sind einerseits natürlich Leute aus der Technik, Ingenieure, die gesagt haben, wir müssen da etwas machen, wir müssen auch Lösungen finden für eben die Verkehrsprobleme, die immer wie mehr zunehmen. Und sie haben ja auch gewusst, eben, wir können nicht einfach unbegrenzt Strassen weiter ausbauen. Also haben findige Köpfe sich mal überlegt, wie könnte man eigentlich so Transport organisieren. Und dann andererseits sind auch vorausblickende Leute aus dem Detailhandel da gewesen. Also von denen, wo Waren verkaufen an die Bevölkerung, weil die haben ja tagtäglich auch das Problem im Hintergrund. Da muss in der Filiale, wo du und ich gehen einkaufen, da muss ja das alles rechtzeitig angeliefert sein. Das kann am Vorabend passieren oder in der Nacht zum Teil sogar, am frühen Morgen. Und die haben sich natürlich auch, die sehen ja die Trends, die beobachten das auch sehr genau. Und die haben sich dann auch gesagt, ey, das kann nicht so weitergehen. Also da stoßen wir unweigerlich an eine Grenze mit den oberirdischen Transportmöglichkeiten, die wir haben. Wir müssen etwas machen. Und eigentlich ist die Kombination gewesen, von den Technikern, die eine Lösung angeboten haben, vom Markt, kannst du sagen, letztlich, wo eben auch gesagt, wir haben da ein Bedürfnis. Und, nicht zu vergessen, hier in der Schweiz haben wir ja auch keinen Mangel an Geld, das darf man auch heute noch so sagen. Wir sind ja da auch bei einer Bank. Und wenn das zusammenkommt, also das Ingenieurwissen, die Faszination, die visionäre Blickwinkel, das Bedürfnis vom Markt und dann auch die Möglichkeit zum Finanzieren, dann kannst du so etwas wie Cargo Souterrain machen.
O-Ton, der Podcast von der Bank Wir.
Jetzt haben wir die Entstehungsgeschichte von Visionären und es ist ja etwas Riesiges, was entsteht von den Dimensionen her. ist man da nicht am Anfang noch ein bisschen gehemmt und sagt, nein, das funktioniert ja gar nicht. Also da hat man ja bewusst sehr, sehr gross gedacht.
Ja, also man hat ein relativ einfaches Grundprinzip, das auch ganz einleuchtend ist. Wir machen doch das, was wir oberirdisch machen, und den wertvollen Platz tun wir doch nicht einfach vergeuden. Also machen wir es unter Boden. Das ist immer ziemlich einfach. Und dann aber von dort auch wirklich so etwas entwickeln und so, dass es funktioniert und in jedem Detail auch funktioniert. Ja, das ist wirklich eine anspruchsvolle Geschichte. Und
eben, weil wir reden, um es mal ganz kurz eine Klammer auf, Klammer zu machen, wir reden eigentlich quasi von West nach Ost. Also St. Gallen-Genf ist eine Achse, die unterirdisch soll gehen. Basel-Luzern ist die andere Achse, die dann kreuzt. Und dann gibt es noch so einen kleinen Anbau Thun, und wir reden, ich hatte jetzt auch, glaube ich, richtig im Kopf, von 550 Kilometern, wo man einfach jetzt unterirdisch ein Loch muss machen.
Ja, ganz genau. Und ja, das ist viel, das ist eine grosse Distanz. Man kann sogar sagen, es könnte eventuell der längste Tunnel auf der Welt sein, wenn das dann einmal fertig gebaut ist. Der längste zusammenhängende Tunnel auf der Welt.
Da haben wir ja die Expertise in der Schweiz.
Ganz genau. Also wir haben eben auch das Technische noch einfach so etwas. Aber ja, das ist wirklich eine grosse Geschichte. Und also ich meine, ich habe ja selber, ich kann sagen, ich habe das Privileg, ich darf da schon 10 Jahre dran mitschaffen. Eben von dem ganz kleinen Anfang, wo einfach mal ein paar interessierte Leute zusammengehockt sind, über den hat man einen Verein gegründet, hat man eine Machbarkeitsstudie gemacht, später eine Aktiengesellschaft gegründet. Jetzt sind wir ja da schon richtig etabliert. Jetzt sind wir eigentlich schon eine Firma mit einigem Einfluss, kann man sagen, in der Schweiz. Und wir haben auch politisch unseren Weg gemacht. Ich habe das begleiten. Und ja, natürlich, am Anfang, eben von dieser bestechenden ersten Idee hin zum «Das bauen wir und das machen wir real in der Landschaft, in der Schweiz», das ist wirklich ein grosser Weg. Und da habe ich auch an verschiedenen Punkten gedacht, das dünkt mir jetzt wirklich wahnsinnig, kann man das wirklich realisieren? Und bis jetzt haben wir halt jede Etappe von dieser Planung und Realisierung, haben wir jede Etappe sind wir gegangen. Und es hat jedes Mal halt wieder funktioniert, wenn man sich immer in überschaubaren, in kleinen Schritten, die machbar sind und eben nicht gerade irgendwie riesig, gerade nicht gerade auf den Mond fliegen von Anfang an, sondern einfach in kleinen, überschaubaren Schritten hat man immer eine Etappe nach der anderen genommen.
Wie ist man auf die Idee gekommen, von Anfang an zu sagen, wir machen das selber? Also sprich, wir tun das privat finanzieren und tun da keine öffentlichen Gelder einverlangen. Ist das nicht auch ein bisschen ein Himmelfahrtskommando von der Idee her?
Also ich glaube, das ist ein Finanzierungsmodell, das wir in Zukunft auch viel mehr noch werden brauchen. Natürlich ist es, man ist sich gewohnt, dass der Staat wichtige Infrastruktur finanziert, das ist klar. Aber das darf man nicht vergessen, da geht es ja letztlich auch um Verkehr und Gütertransport. Und das ist natürlich ein hochpolitisches Feld. Da sind sehr viele Interessen rum und eben auch sehr viele Interessen, die Gelder, die es gibt von der öffentlichen Hand, an die anzukommen. Und wir haben früher gemerkt, wir wollen jetzt noch nicht einen Konkurrenzkampf eröffnen, wer kriegt die Gelder, und dann musst du auch eigentlich auch gerade sagen, wem nehmen wir sie weg? Und gesagt, nein, wir machen auch nicht nur eine innovative Technik, sondern auch ein innovatives Finanzierungsmodell. Und sagen, hey, das geht, man kann das privat finanzieren. Wenn man es anbringt, ein Business Case, wo du eben auch kannst, ich sage jetzt mal, eine anständige Rendite machen, das sind natürlich keine astronomischen, aber wo du über längere Zeit eine zuverlässige, marktübliche Rendite kannst machen, lass uns das probieren, lass uns mal einen Businessplan machen, wo so etwas möglich ist. Und das hat sich gezeigt, das ist machbar, das funktioniert. Das sieht man ja jetzt, all die Investoren, die überzeugt sind, die mitfinanzieren, die glauben daran und die sehen eben auch, dass das so geht.
Jetzt könnte man ja den Schluss ziehen, wenn die Politik nicht gefordert ist, zum Geld zu geben, jubeln die auch. Aber du hast vorhin mal so in einem Nebensatz angesprochen, also das hat politische Hürden, die sind nicht 10 cm hoch gesehen, das ist fast schon Stabhochsprung im Jahr.
Also, ja, am Anfang ist es natürlich so, da kommen wir mit so einer Idee. Und dann sagt die Politik, hey, lasst uns, wir haben so viel auf dem Tisch, wir haben so viele wichtige Geschäfte, jetzt lasst uns doch bitte mit eurer Utopie hier in Ruhe. Dann kommen wir und zeigen auf, wir können das finanzieren und wir haben Unterstützung aus der privaten Wirtschaft. Dann kommt so langsam, okay, wir müssen uns das anschauen, können wir jetzt nicht drum herum, uns mit dem zu befassen. Die einen machen das dann bereitwilliger als die anderen. Also natürlich hat in der Politik die gegeben, die begeistert sind. Hat andere gegeben. Und dann kommt natürlich sehr schnell auch, ja gut, es kommt etwas Neues. Was macht jetzt das? Was richtet jetzt das an? Da in der politischen Landschaft, in der Infrastrukturlandschaft. Was richtet die jetzt an von Cargo Souterrain? Da können wir natürlich auch so bedenken und sagen, könnte ja eventuell sein, dass die wirklich Erfolg haben, so wie sie da immer behaupten. Und wenn das wirklich aufgeht, dann ja, okay, vielleicht ist dann auch die ein oder andere heute vermeintlich gesichert, die Position ist dann vielleicht auch nicht mehr so gesichert, was weiß ich. Also da kommen halt so Ideen, so Vorstellungen auf. Und ja, da kommen Leute, die vielleicht das nicht darauf gewartet haben, dass wir kommen. Oder es kommen natürlich auch Leute und sagen, meine Aufgabe als Politiker ist es ja auch, euch ganz viele kritische Fragen zu stellen. Funktioniert denn das wirklich? Oder stehlen ihr jetzt einfach unsere Zeit, dass wir da ein Gesetz machen, das dann am Schluss niemand braucht? Und so haben wir natürlich auch immer wieder müssen uns beweisen und den Leuten klar machen, ja, das braucht es, es gibt auch einen Bedarf. Und, wie du ja gesagt hast, das war natürlich ein perfektes Argument gewesen. Es kostet die öffentliche Hand nichts.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Wir bleiben noch kurz bei der politischen Diskussion. Man hat ja eine gesetzliche Grundlage müssen schaffen, dass man überhaupt dürfte unter Dauern graben, um es ein bisschen salopp zu sagen. Das ist politisch in den beiden Kammern deutlich durchgekommen. Trotzdem hat es im Nationalrat, ich habe die Zahlen nochmal, also die habe ich nicht auswendig, die habe ich nochmal rausgelegt, 34 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen gegeben. Das sind doch noch relativ in Anführungszeichen viel, es hat bei 137 Jahren natürlich nie einen angelangt, aber was sind so die Nein-Argumente gewesen oder auch die, die noch mit der Enthaltung nicht ganz haben können überzeugen?
Es hat die gegeben, die gesagt haben, jetzt, die rechnet uns jetzt vor und die sagen, das muss man, kann man privat finanzieren, da muss der Staat nie einspringen, aber wir glauben euch das schlicht nicht. Wer hat nicht alles angefangen am Anfang und hat gesagt, ja, wir machen das aus eigener Kraft und dann hat man doch müssen die hohle Hand machen beim Staat. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, das ist das, was gewisse Gegner uns gesagt haben. Und gesagt haben, restloses Vertrauen haben wir da nicht. Aber ich muss auch ganz klar sagen, am Schluss geht es ja immer ein bisschen um Demonstrationen, um vielleicht Zeichen setzen. Ich glaube, das darf ich glaube sagen, es hat niemand ernsthaft das Projekt wollen fördern. Und auch die, die Nein gestimmt haben oder die sich enthalten haben, die haben dann auch gewusst, da gibt es noch genug, die Ja stimmen. Weil ich glaube, sie hätten es nicht unbedingt gemacht, wenn es am Schluss auf ihre Stimme wirklich angekommen wäre.
Was war so der kurioseste Einspruch gewesen, oder die kurioseste Hürde oder Barriere, die noch angestoßen sind, wo irgendein gesagt hat, ja nein, wenn ihr das macht, dann gefördert das Sell?
Ja, also man erlebt natürlich viel so seltsame Verknüpfungen, wo man auch selber das Gefühl hat, da fällt mir jetzt schwer, was soll ich denn da wirklich machen? Also zum Beispiel jetzt auch geheißen, gewisse Leute sind kritisch, dass überhaupt so viel Verkehr, dass so viel wirtschaftliche Tätigkeit, dass so viel Konsum da ist. Und dann haben sie gesagt, ja, also wir unterstützen euch nicht, weil wir wollen ja nicht, dass noch mehr konsumiert wird. Dann muss ich sagen, okay, wenn das die Grundhaltung ist, ja, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich mit der falschen Antwort auf eine Frage, die jemand gar nicht stellen wollte. Aber ich glaube eben, man muss halt sich auch mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Also wie funktioniert die Welt und was findet halt statt? Also ich meine, solange wir eine Demokratie sind und das nicht einfach staatlich gelenkt wird, passieren halt gewisse Sachen in der Gesellschaft und wir suchen Lösungen für diese Sachen. Und ja, keine Lösung ist perfekt, aber ich glaube, KGSUNA ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung, die sich mit jeder anderen Art von Gütertransport absolut kann messen.
Und Konkurrenzsituation, also Transport auf der Strasse, Transport auf der Schiene. Bei der Schiene habt ihr euch sehr deutlich ja auch immer geäussert, dass ihr komplementär sein wollt und nicht eine Konkurrenz. Bei der Strasse stellt man fest, dass im Aktionariat von KGSUNA auch Transportfirmen drin sind. Ich nehme jetzt mal an, die kannibalisieren sich nicht ganz bewusst selber und geben noch Geld dafür aus.
Nein. Das sind Leute, die sich natürlich überlegen, also KGSUNA, die erste Teilstrecke geht in 9 Jahren auf. 2031 eröffnen wir die erste Teilstrecke Hägingen-Zürich. Und das sind natürlich Leute, die sich sagen, okay, wir müssen in 10 Jahren auch noch ein Geschäft haben, in 20 Jahren auch noch ein Geschäft haben. Und das funktioniert nicht, wenn du natürlich immer bei dem bleibst. Ja, das haben wir immer schon gemacht. Wir sind immer schon einfach mit dem Lastwagen von A nach B gefahren. So wirst du nicht auch als Unternehmer nicht können bestehen können. Darum sind das Leute, die sich überlegen, was machen wir in Zukunft, die auch sagen, wir wollen dabei sein, wenn neue Technologien entstehen. Man weiss ja dann auch nicht, wie sich Gesellschaft entwickelt. Also das wissen ja natürlich wir auch nicht. Wir bauen einfach auf die bestmöglichen Prognosen. Aber das sind natürlich Leute, die in Zukunft schauen und nicht einfach sich sagen, das, was wir heute machen werden, muss man immer machen. Weil das, ich glaube, das ist glaube klar. Wir sind doch in einer Zeit, wo sehr viel Veränderung und sehr viel abrupte Veränderung kommt, ohne dass wir darauf vorbereitet sind. Und eigentlich muss man aufs Unvorbereitete sich quasi innerlich können vorbereiten und eben Lösungen suchen auch für die Zukunft.
Jetzt eben die Waren, die müssen auch in unteren Boden unterkommen, also in diesen Tunnel hineinkommen. Das passiert über sogenannte Hubs, die gebaut werden sollen. Auch dort kann man ja, glaube ich, pro Standort nicht einfach sagen, dass er überall mit offenen Armen empfangen worden sind. Ohren wahrscheinlich auch.
Ja, also die Ohren sind sehr offen, weil man eben genau will hören, was haben jetzt die vor. Und es ist richtig, dass es ist ja eins, wenn wir sagen, mit dem Gütertransport und in den Untergrund, und das verstehen alle, das ist ja gut, das ist ein einleuchtendes System. Aber dann geht es natürlich auch ganz konkret darum, okay, wo basiert das? Wo gehen die Gürter in den Untergrund? Es braucht ja auch die Bahnhöfe, Gürterbahnhöfe, und das sind eben die Hubs. Und dort fragt man sich dann natürlich schon, ja, aber wenn das System so erfolgreich ist, wie dir sagen, dann wird es ja auch sehr viel Güter anziehen. Heisst, das können die dann alle mit dem Lastwagen hier abliefern? Und was passiert dann auf unserer Strasse? Und dort müssen wir, also das ist dann wirklich auch unsere Aufgabe, müssen wir wirklich aufzeigen, was passiert netto auf der Strasse, wenn man Cargo-Souterrain baut. Ab und zu geht dann auch vergessen, dass es wird ja nicht alles auf der Strasse angeliefert und geht dann zu Cargo-Souterrain. Also ein Teil verschwindet ja dann von der Strasse, weil ein Teil von der Lieferung ist dann wirklich von A nach B im Untergrund. Zum Teil sind die Firmen, die Gierter verschicken, die Gierter produzieren, Gierter lagern, Gierter verschicken, die sind direkt angeschlossen am Cargo-Souterrain-Netz. Also es geht einfach herweg. Aber das ist klar, das ist wirklich eine komplexe Diskussion. Und da müssen wir auch ansitzen und minutiös aufzeigen, wie funktioniert das auch im Kleinteiligen. Und ja, ich kann einen Vortrag halten in Berlin und das System vorstellen und dann sind natürlich alle begeistert. Aber ich muss auch in Herkingen und in Wolfwil und in Dietlingen und in Spreitenbach können anstehen und das so erklären, dass es für die Leute dort stimmt. Und dann muss man natürlich ein bisschen mehr ins Detail gehen und dann muss man wirklich auch aufzeigen, was man macht. Und die Diskussionen gibt es und denen stellen wir uns. Und wir sind auch hier überzeugt, wir haben Lösungen. Wir müssen einfach den Leuten auch erklären, was wir machen.
Jetzt hast du eben die Teilstrecke und Häkingen auch schon mehrfach angesprochen. Häkingen-Zürich, die erste Teilstrecke, die 2031 soll in Betrieb gehen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also wo bohren die durch? Sind die, folgen die der Zuglinie, der Autobahnlinie? Haben die kürzeste Distanz genommen? Ist das rein am Reissbrett entstanden? Was ist da passiert?
Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Also klar ist, wir wollen von Häkingen nach Zürich transportieren. Das ist die meist befahrene Strasse und dort sind am meisten Gierter in der ganzen Schweiz werden dort bewegt. Okay, und wie machen wir jetzt das von A nach B? Man kann den kürzesten Weg nehmen, dann hast du den kürzesten Tunnel, dann hast du die geringsten Baukosten auf dem Papier. Dann kannst du aber auch schauen, okay, was ist denn im Untergrund? Wie sieht es aus mit dem Gestein, mit dem Grundwasser? Und dann musst du vielleicht sagen, okay, dann machen wir hier vielleicht lieber noch eine Kurve und umfahren irgendetwas und dafür kommt uns das dann billiger zu stehen. Oder als drittes haben wir auch angeschaut, wir könnten doch einfach exakt unterhalb von der Autobahnen bauen. Weil dann haben wir auch keine Diskussionen mit Landeigentümern. Dann ist klar, das ist Bundesland und da können wir unseren Tunnel machen. Und am Schluss ist dann ein Mix vor allem geworden. Also wir haben müssen schauen, was ist am effizientesten, was geht schnell, was ist juristisch funktioniert am besten von der Eigentumsverhältnis her und was kostet natürlich auch, also was hat ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und am Schluss ist jetzt so eine Flickweg eigentlich aus diesen drei Varianten, die ich gesagt habe, wo die Geologen, wo die Ingenieure das sehr genau angeschaut haben und zusammen mit den Ökonomen auch ausgerechnet haben.
Wir haben schon ein paar Mal von Finanzen geredet, wir haben von Kosten geredet, was für Zahlen stehen da eigentlich im Raum?
Also wir rechnen, für die erste Teilstrecke kostet rund 3 Milliarden Franken. Und da ist alles inbegriffen von der ersten Machbarkeitsstudie über die Planungsphase bis zum Bau von der ersten Teilstrecke. Für das gesamte Netz kommen dann nochmal 30 Milliarden Franken dazu. Also sehr grosse Zahlen. Und natürlich jetzt auch, muss man auch ehrlich sein, auf diesem Niveau natürlich auch mal abstrakte Zahlen, die sich dann laufend konkretisieren. Also je konkreter unsere Planung wird oder zum Beispiel, Wir haben jetzt gerade kürzlich beschlossen, dass wir den Flughafen Zürich gerade an die erste Teilstrecke anbinden, also gerade direkt und nicht erst in einem weiteren Ausbauschritt. Das ist für uns natürlich super und für den Flughafen auch. Das hat natürlich dann auch Kostenfolgen.
Aber das heisst, es wird billiger oder teurer? Also die Maschine ist eh schon unten, wo bohrt. Die kann man gerade weiterlaufen.
Ja, schon. Aber der Bohrkilometer im Tunnel ist nicht ohne. Aber in dieser Grössenordnung bewegen wir uns. Jetzt kann man das auch noch vergleichen mit dem Gotthard und mit anderen Projekten. Natürlich, das sind riesengroße Zahlen. Aber wenn man das runterbricht und die Finanzierung auch entsprechend aufsetzt und das eben auch in übersichtliche Arbeitspakete unterteilt, dann kann man auch mit so grossen Zahlen hantieren.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Jetzt ein Anspruch ist ja auch ein bisschen generell Transportweg mit Cargo-Souterrain zu hinterfragen, also sprich das Netzwerk auch stärker zu machen, überlegen, ob ein Gut überhaupt von A nach C muss oder ob es nicht von A nach B und ein anderes von B nach C geliefert wird, weil die Wege kürzer werden. Da sind wir aber heute noch nicht, oder, in den Köpfen der Unternehmen. Also da muss noch ein anderes Netzwerkgedanke reifen.
Sicher. Was wir haben bei Gagosüd, wir haben ganz viele Firmen an Bord, gegen 80, die zum Teil auch in Konkurrenz zueinander stehen. Also, eklatantes Beispiel, Migros und Coop sind beide bei Gagosüd. Das heisst, die erklären sich bereit, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, gemeinsame Transportwege zu schaffen, wo man Güter transportieren kann, sodass am Schluss alle etwas davon haben. Das heisst, wir fördern eigentlich schon die Zusammenarbeit über Firmengrenzen weg und ein bisschen so über Sektorengrenzen.
Funktioniert
weg.
Das? Also das ist ja auch ein bisschen etwas im Kopf, wo man es aufbrechen muss, nicht nur Tunnelgestein, oder?
Das funktioniert dann, ja, wenn man es nicht einfach abstrakt formuliert, sondern wenn man konkret zusammen an etwas schafft, wo alle etwas davon haben. Und das, wir nennen das kollaborative Innovation, ein schönes Schlagwort, aber das heisst wirklich, es arbeiten ganz viele Leute zusammen am Gleichen, die gewisse Konkurrenzverhältnisse zum Teil stehen zueinander, aber auch sehen, hier lohnt es sich zusammen zu arbeiten und eine gemeinsame Plattform zu arbeiten und dann können wir nachher dann immer noch jeder sein Geschäft betreiben. Also ich glaube, wenn das die Antwort ist auf die Frage, also wir helfen den Leuten auch ein bisschen weiterzudenken über die bestehenden
Grenzen. Tellerränder raus.
Genau.
Jetzt, wenn man das Projekt anschaut, wir haben es vorher gehabt von der Distanzen, von den Kosten, sind das alles sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Jetzt stelle ich einfach eine blöde Laienfrage stellen. Wenn ich dann schaue, dass die Wege unterirdisch, du korrigierst mich mit 30 Stundenkilometer sollen fahren, dann haut es mich jetzt nicht so vom Stuhl. Ist das eine technische Limite oder ist das einfach zum den Betrieb möglichst kontinuierlich aufrechterhalten oder wie kommt man auf das?
Also erstens mal, wir brauchen nicht Highspeed. Das ist nicht das, was braucht man vielleicht in gewissen Sektoren. Wir brauchen zuverlässige Lieferung, was muss einfach rollen, rund um die Uhr muss es einfach rollen in einem berechenbaren Tempo. Und wenn du das jetzt ausrechnest, die Strecke von Genf nach St. Gallen, das hast du dann auch in einer Nacht, schaffst du das. Und, aber ja, es hat einen Grund, dass du hast natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, wenn du da mit Highspeed fährst, du hast einen viel grösseren Verschleiß von Material. Also uns ist ja wirklich, das darf man nie vergessen, wir haben nicht aus Technikbegeisterung oder so das System, wir wollen etwas, was funktioniert. Es muss nicht spektakulär sein, also es muss nicht durch Nevada durch mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Es muss einfach auf gut schweizerische Art einfach zuverlässig laufen. Und dann gibt es ganz viele kleine Vorteile, wie zum Beispiel, wenn du 30 fährst, dann kannst du auch mal eine Kurve einbauen, dann kannst du vielleicht auch mal eine Grundwassersammlung umfahren. Wenn du natürlich voll schnell, musst du fahren, gerade Strecken und dann werden auch Baukosten je nachdem viel teurer.
Wo sieht man Gagosüd heute schon? Also ihr habt ja teilweise sogar den operativen Betrieb schon aufgenommen.
Ja, es gibt einen Bereich, das ist die City-Logistik, also es ist dann Feinverteilung in der Stadt, weil wir können ja nicht einfach nur Güter an den Stadtrand liefern und dort in ihrem Schicksal überlassen, sondern wir müssen ja auch sicherstellen, dass man vor dem Tunnel am Stadtrand, wo man da ankommt im Logistikzentrum, nachher auch die Feinverteilung machen kann. Und dort haben wir auch eine aktive Rolle übernommen. Und man hat gestartet mit ersten Projekten in Basel und in Zürich, wo Cargo Souterrain selber oder mit Partnern eben auch die Feinverteilung von Gütern, man kann sagen, eigentlich bis zu Endkonsumenten übernimmt. Dort sieht man Cargo Souterrain, da sieht man ab und zu mal einen Wagen mit dem Cargo Souterrain Logo, das ist noch nicht im ganz grossen Maßstab. Man sieht ein Bürogebäude in Olten, dort arbeiten mittlerweile über 10 Leute. Aber sonst, ja, erst im 2026 kommen dann Baumaschinen und wird es dann wirklich spektakulär.
Und die Wege rollen, nochmal ganz kurz den Zeitplan, auf der ersten Strecke 2031, komplett ja. Abgeschlossen.
2045, das ist ambitioniert, ich weiss es, ich sage es darum gerade selber. aber wir schaffen natürlich nicht, machen nicht das eine nach dem anderen. Also wir machen nicht zuerst mal die erste Teilstrecke und dann fangen wir mal uns über die zweite Anfrage Gedanken machen. Wir schaffen jetzt auch schon an der Netzerweiterung. Also das läuft alles parallel, auch Planung, Bau von der ersten Teilstrecke, Planung von der künftigen Strecke. Und so werden wir spätestens Mitte Jahrhundert werden wir das ganze Netz haben.
Und was ist so die Schlagziele? Also wir haben mit der Revolution im Güterverkehr angefangen. Ich glaube, wenn es dann Form annimmt, dann wird wahrscheinlich auch die Begeisterung geweckt.
Ja, also ganz sicher. Es bleibt natürlich immer noch ein Thema. Es ist nicht das Lieblingsthema von uns allen, Gütertransport. Unser Lieblingsthema sind die Güter. Also wir wollen die Güter haben. Und so gesehen werden wir immer ein bisschen hinter den Kulissen sein, wie eine gute Regie im Theater werden wir eher hinter den Kulissen sein. Aber ja, ich glaube, was begeistert mich, wenn man sieht, was möglich ist in der Schweiz, dass es möglich ist, grosse Projekte zu machen, dass es möglich ist, zusammenzuspannen und eben, dass es möglich ist, auch die Finanzierung zu sichern. Ich glaube, das wird schon Begeisterung wecken, wenn es dann so weit ist.
Okay, und ab 1. August 2022 dürfen wir offiziell. Das ist... in Kraft, sind Kraft treten vom, kannst du es auswendig? Wie heißt das genau, das Gesetz für den unterirdischen?
Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport, UGÜTG. Ja, das hat der Bundesrat, finde ich, sehr schön gemacht. Das Datum von meinem Krafttritt hat auf den 1. August gelegt. Das ist eine gute Symbolik, das passt uns.
Das heisst, die Einweihung von der ersten Teilstrecke, 1. August 2031.
Ich hoffe, dass wir das ankriegen. Je nachdem muss man dann auch 31.12. nehmen, damit es noch im 31 noch ist. Aber ganz sicher sind wir auf Kurs, um dann fertig zu werden.
Okay, herzlichen Dank für spannenden Einblick. Wir sind an der Startlinie, definitiv für Cargo Souterrain. Und wir werden das natürlich im Auge behalten und über die Bauvorschritte jetzt wahrscheinlich nicht gerade wöchentlich berichten, aber immer wieder mal hineinschauen, was mit Cargo Souterrain geht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Patrick Ellig.
Danke.
Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Begeisterung können wecken können.
Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.